HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Heute geht es in der Hörbuchzeit um neue Hörbücher zu den Werken von Autoren, die jetzt vielleicht nicht ständig das ganz große literarische Echo haben, aber Ihnen vielleicht doch vertraut sind, vor allem wenn Sie regelmäßig die Hörbuchzeit hören. Im Einzelnen sind das Hervé Letellier, Alex Behr und Vera Weidenbach. Außerdem gibt es wieder eine Empfehlung aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhörbuchszene. Beginnen wir mit Hervé Letellier. Er ist, wie der Name schon vermuten lässt, Franzose, Mitte 60. Er hat 2020 den wichtigsten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt, gewonnen. Und er gehört zu einer Autorengruppe namens Oulipo, die, um es nur ganz grob zu skizzieren, neue Freiheiten in der Sprache sucht, sich aber auch gleichzeitig und gewollt für jedes neue Werk eigene Formzwänge auferlegt, um variabel zu bleiben, um nicht in Automatismen zu verfallen. Das nur zum Hintergrund. Oder besser gesagt, vielleicht gleich als Vorlage, um bei dem Ganzen mal die Probe aufs Exempel zu machen. Nun sind von Hervé Letellier Buch und Hörbuch mit dem Titel »Ich verliebe mich« so leicht erschienen. Dorothee Meyer-Karwig, genügt das auch, folgt das auch den Oulipo-Regeln? Haben Sie irgendetwas festgestellt, was vom Kanon abweicht?
Nein, also hier habe ich keine formalen Regeln gefunden, die hier streng eingehalten werden. Es ist schlicht ein Hörbuch über die Liebe bzw. die scheiternde Liebe.
Daraus, genauso wie über die gelingende Liebe, können Schriftsteller ja schon seit alters her viel Honig saugen. Wie geht der Autor hier mit dem Thema um?
Ja, er blickt von außen auf den Helden der Geschichte, der stets so genannt wird, obwohl er eigentlich ein Antiheld ist. Und dieser ältere Mann aus Paris hat sich in eine deutlich jüngere Frau verliebt. Sie ist offensichtlich auf seine Avancen eingegangen. Für sie war es ein Seitensprung. Aber nun will sie die Affäre wohl beenden und ist zu ihrer Mutter nach Schottland geflogen. Wir hören zunächst mal in den Anfang der Geschichte hinein, die, wie der Autor es schreibt, zu lange Vorrede. Und als Interpreten hören wir Uwe Teschner.
Er kommt, um sie wiederzusehen, derweil sie sich dort seit 2 Wochen bei ihrer Mutter aufhält und der Mann, mit dem sie ihre Nächte verbringt, also beinahe ein Ehemann, einige Tage später zu ihr stoßen wird. Es handelt sich also um das, was man gemeinhin eine Verrücktheit nennt. Davon hat er schon viele begangen und er wird noch weitere begehen. Er ist, wissentlich Oscar Wilde zitierend, davon überzeugt, dass Verrücktheiten die einzigen Dinge sind, die man niemals bereut. Es ist nur recht und billig, am Anfang dieser Erzählung ein wenig mehr über unseren Helden zu sagen. Er wird bald 50 Jahre alt. Es gibt keine 50 Arten, 50 zu werden, es gibt nur 2. Bei der ersten redet man sich ein, noch jung zu sein, bei der zweiten beklagt man sich darüber, schon alt zu sein. Unser Held müsste eigentlich beide verwerfen, die eine aus Respekt vor der Wirklichkeit, die andere aus einer unerhörten Willensanstrengung heraus, aber er belässt es störrisch bei einer Balance zwischen beiden, je nachdem, wie der Morgen oder der Abend aussieht.
Ein Ausschnitt aus »Ich verliebe mich so leicht« von Hervé Letellier, gelesen von Uwe Teschner. Und man ahnt es, und der Held ahnt es auch, dass sein Ansinnen höchstwahrscheinlich hoffnungslos ist. Dennoch bleibt er nicht zu Hause.
Sie muss aber doch schon wissen, dass er zu ihr will, sonst würde daraus ja keine Geschichte entstehen.
Ja, könnte man sich trotzdem vorstellen, aber ja, sie weiß es, sie verhält sich auch, etwas indifferent, würde ich sagen. Ein neutral zu ihr stehender Mensch würde bemerken, dass sie dem Besuch nicht gerade entgegenfiebert. Und er muss von Anfang an auch mit Widrigkeiten kämpfen. Die erste, sein Flugzeug hat grandiose Verspätung. Und was tut er? Er ruft mehrfach bei ihr an, um sich für seine Verspätung zu entschuldigen, die sie gar nicht so tragisch nimmt. Und wegen der Verspätung schlägt sie dann auch gleich vor, sich erst am nächsten Tag zu treffen. Auch dies ein klares Zeichen der Nichtverliebtheit. Das weiß unser Held auch mit dem Verstand, aber sein Herz will es nicht wahrhaben.
Aber immerhin wird es ja ein Treffen geben, sonst wäre das ja nicht extra eingeführt worden. Wie verläuft das denn?
Ja, es kommt sogar zu mehreren Treffen, aber ja, die laufen dann auch etwas anders, als er sich das so erhofft hat.
Als sie endlich im Pub ankommen, als sie ihm vorschlägt, zu Mittag zu essen. Oder war das seine Idee? Überrascht er sich dabei, wie er wieder Hoffnung schöpft. Als sie ihn auffordert, neben ihr Platz zu nehmen, legt er seine Hand auf die ihre, und sie spielt einen Augenblick lang mit seinen Fingern. Er küsst sie zärtlich auf die Lippen. Sie nimmt den Kuss hin, stößt ihn dann sanft zurück. Sie bestellen ein Mineralwasser, Sparkling, please, er, ein Bier, a glass of stout, sie, und un panino, eins für beide. Dazu serviert man ihnen dicke, fette Fritten und einen Salat aus rohen Zwiebelringen, den sie verschlingt. Ihr Atem ist der von Claudette Colbert in Blaubarts Achte Frau, wo sie Gregory Pecks Avancen zurückweist, indem sie in eine weiße Zwiebel beißt. Unser Held ist sich nicht sicher, was den Film angeht, auch nicht, was den männlichen Hauptdarsteller betrifft, aber er käme mühelos über den Zwiebelgeruch hinweg, wenn unsere Heldin sich dazu entschlösse, ihn zu küssen. Wenn er auch nie etwas über Frauen gelernt hat, so weiß er jetzt doch, dass das Panino das schottische Nationalgericht ist, noch weit vor dem Haggis. Sie trinkt ihr Bier aus, in einem Zug.
Tja, ich finde das wunderbar und ich sag's mal jedem, der es bislang noch nicht wusste oder ahnte, eine Angebetete, die Zwiebelringe mit großem Appetit zum Rendezvous verzehrt und dazu ein Bier in großen Zügen herunterstürzt, die will nichts von einem, also wirklich gar nichts.
Aber sie lässt ja den Kuss dann trotzdem zu, also vor dem Verzehr der Zwiebelringe.
Ja, ich gebe ja zu, sie ist nicht brutal ehrlich. Sie will ihr Gegenüber nicht vor den Kopf stoßen und sie hat ja auch eine Affäre mit ihm. Und die Zwiebelringe, die sind sozusagen der letzte verzweifelte Versuch, das Gegenüber ohne brutal klare Worte auf Distanz zu bringen.
Das wird beim Mann so nicht ankommen, glaube ich. Aber auf jeden Fall deutet sich eine für den Helden durchaus tragische Geschichte an, die hier von Uwe Teschner gelesen wird. Sie haben den Namen schon genannt. Das macht Spaß, dem zu folgen. Der hat so diese Stimme, die Raum schafft, die knistert.
Ja, also ich finde beide gut, Autor und Interpreten. Das ist ein sehr schönes Zusammenspiel. Uwe Teschner liest mit großer Empathie. Er klingt liebenswürdig. Er leidet auch mit. Und das ist auch so vom Text angelegt. Also Uwe Teschner nimmt diesen Ton einfach sehr gut auf. Und man weiß oft nicht, ob man lachen oder weinen soll. Auf jeden Fall, man fühlt mit und erkennt sich vielleicht auch selbst. Das alles ist ja zwar aus Sicht eines Mannes beschrieben, aber die Situation kann man sich auch komplett geschlechtsunabhängig vorstellen. Es ist so diese alte Geschichte von Begehren und Zurückweisung. Wunderbar, feinfühlig beschrieben und mit großer Sympathie für alle Beteiligten interpretiert. Also ich fand es richtig gut. Für mich war es ein richtiges Kleinod.
Und dieses Lob von Dorothee Meyer-Karwick gilt dem Hörbuch Hervé Le Tellier, Ich verliebe mich so leicht. Gelesen von Uwe Teschner. Eine MP3-CD ist das, 1,5 Stunden Hörbuch. Hörzeit zum Preis von 20 Euro bei Jumbo Goya Litt erschienen. In der Hörbuchzeit beschäftigen wir uns nun mit Alex Bär. Das ist eine österreichische Autorin. Sie ist eine Fachfrau für Krimiliteratur. Ihre erste Ermittlerfigur, die sie geschaffen hat, die heißt August Emmerich. Mit Krimis um diesen Mann hat sie 2020 den Krimi-Publikumspreis des Deutschen Buchhandels bekommen. Jetzt hat Alex Bär ihr Figurenrepertoire ergänzt. Felix Blom, Dorothee Meyer-Karwick. Stellen Sie uns ihn vor, diesen Felix Blom, den Titelheld des neuen Romans, der nun als Lesung vorliegt.
Felix Blom ist ein Gauner aus Berlin, aus dem Berlin des 19. Jahrhunderts. Wir bewegen uns in der Zeit Ende der 1870er Jahre und er hat gerade 3 Jahre in Moabit in Einzelhaft gesessen. Davor hat er als eleganter Meisterdieb in höheren Kreisen verkehrt, sogar eine reiche junge Frau kennen und lieben gelernt, Auguste, die aber nicht wusste, woher sein Reichtum stammt. Eines Tages wurde er geschnappt und seine Vermutung ist, sein Nebenbuhler bei Auguste Baron Albert von Meser hat ihn reingelegt. Und jetzt haben wir das Jahr 1878 und Felix Blom kommt wieder frei aus dem Gefängnis, allerdings mit Auflagen, sehr strengen Auflagen. Er hat nur ganze 3 Tage Zeit, Wohnung und Arbeit zu finden. Wenn er das nicht schafft, soll er sofort wieder hinter Gitter.
Ja, man muss sich nochmal in diese Zeit zurückversetzen. Das heißt, es ist eine Epoche, eine Zeit, in der Resozialisierung, noch nicht mal das Wort war damals bekannt.
Das weiß ich hier nicht, aber es wurde offensichtlich nicht angewendet, jedenfalls nicht in diesem Krimi. Das ist eben diese eine Spur, der wir folgen. Gleichzeitig beginnt man in Berlin eine Reihe von Toten zu finden. Der erste ist ein junger Mann aus Dresden, ein Konditorlehrling. Der landet in der Pathologie und der Pathologe gibt dann dem Kriminalkommissar Ernst Kronenberg und dessen Assistenten Bruno Briefe, die beim jungen Mann gefunden wurden. Und da hören wir rein, es liest Achim Buch.
Der Kriminalkommissar faltete den obersten Brief auseinander. »An meine liebe Mutter«, las er vor, überflog den Rest und blickte hoch. Herrn Jacobis letzten Worten folgt eine genaue Aufstellung all seiner Besitztümer bis zu den Hosenknöpfen. Schmauchspuren, Schläfenschuss, Abschiedsbriefe, die Regelung seiner Hinterlassenschaft? Bruno wirkte irritiert. Das war Selbstmord. Noch eindeutiger geht es wohl nicht. Seine Identität ist auch geklärt. Ich verstehe nicht, warum Sie nach uns geschickt haben. Auch Kronenberg sah den Professor fragend an. »Weil der junge Jacobi zwar durch seine eigene Hand starb, aber, wie es aussieht, nicht durch seinen eigenen Willen.« Liemann reichte Kronenberg eine Karte aus elfenbeinfarbenem Büttenpapier, die mit eleganten schwarzen Buchstaben beschrieben war. »Entscheiden Sie selbst. Mir jedenfalls scheint das alles sehr sonderbar.« »Das ist in der Tat befremdlich.« Er reichte seinem Assistenten die Karte und musterte den Toten. »Binnen 30 Stunden musst du eine Leiche sein«, las Bruno laut vor.
»Also binnen 30 Stunden musst du eine Leiche sein«, das ist der zentrale Satz.
Ja, ein Satz, der schön verrätselt ist und dann wahrscheinlich die Schlüsselstelle des Romans ist, wird klar nach und nach, was er zu bedeuten hat?
Jedenfalls ist das die Frage, die den gesamten Roman durchzieht. Und während die Polizei darüber grübelt, wurde eben Felix Blom gerade entlassen und sucht dann als erstes seine Kneipe Alt-Berlin auf, die Kneipe, wo er aufgewachsen ist. Und der Kneipenwirt Lugowski war Bloms Ziehvater und hat ihm auch die Gaunerei beigebracht.
Als Blom eintrat, drehten sich sämtliche Köpfe zu ihm. Das Gemurmel verstummte. Und der große, hakennasige Kerl hinter dem Tresen, ein Hitzkopf namens Henry Rohleder, hörte auf, Gläser zu polieren. »Blom?« durchbrach da eine Stimme das feindselige Schweigen. Sie gehörte zu Narbenkalle, der in der linken Ecke saß.
»Da brat mir doch in einen Storch. Guck mal, Jungs, das ist Felix Blom.«
»Der verlorene Sohn«, murmelte ein Glatzkopf neben ihm, dessen Hemd so eng saß, dass man jeden einzelnen seiner ausgeprägten Muskeln sehen konnte.
»Das arrogante Schwein«, murmelte ein bärtiger Hühne, der gar nicht erst versuchte, das Waffenarsenal, das er am Körper trug, zu verstecken.
Während Blom zum Tresen schritt, musterten ihn die Männer, wobei der Ausdruck in ihren Blicken von neugierig über amüsiert bis hin zu misstrauisch reichte. Er wandte sich an Rohleder. »Ist Lugowski schon hier?« Der Schankkellner zögerte.
»Schon, aber ich weiß nicht, ob er dich sehen will.
Dann lass es mich herausfinden.«
Tja, Lugowski ist nämlich sauer auf Blom, da der sich von ihm abwandte, um in besseren Kreisen zu verkehren. Aber er hilft ihm dann doch mit einem Zimmer in einer heruntergekommenen Gegend von Berlin und dort lernt er dann die Zigarre rauchende Mathilde kennen, eine ehemalige Edelprostituierte, die nun eine Detektei aufgemacht hat und sie gibt Felix Blom Arbeit. So sind dann wieder erwarten die Bedingungen der Polizei erfüllt. Felix Blom hat Arbeit und eine Wohnung. Mittlerweile haben auch andere Menschen dann diese ominöse Karte erhalten, von der wir vorhin gehört haben. Binnen 30 Stunden musst du eine Leiche sein, steht dann darauf. Und die kommen dann auch zu Tode. Und auch Blom selbst bekommt so eine Karte. Und erst ermitteln Blom und Mathilde auf der einen und die Polizei auf der anderen Seite, ohne voneinander zu wissen. Und dann ermitteln sie nahezu gemeinsam.
Also das heißt, dieser Felix Blom wandelt sich dann endgültig vom Gauner zum ehrbaren Detektiven, der selbst auf Verbrecherjagd geht.
Ja, so sieht's erstmal aus. Man kann ja davon ausgehen, dass die Reihe dann auch weitere Folgen hat. Felix Blom hat jedenfalls auch einen Grund, ehrbar zu werden. Er will nämlich seine Auguste wiederhaben, die gegen ihren Willen von ihrem Vater, dem Baron von Mesa, versprochen wurde.
Die Krimis von Alex Bär greifen, ähnlich wie die von Volker Kutscher, die gesellschaftlichen Verhältnisse der Vergangenheit auf. Bei ihr jetzt also geht es um das Berlin der 1870er Jahre. Wird das richtig plastisch?
Also es werden schon einzelne politische Ereignisse des Jahres 1878 erwähnt, aber das bleibt schon eher ziemlich am Rande. Stärker ausgearbeitet werden die örtlichen Gegebenheiten in Berlin, einer Stadt, die damals rasant wächst. Und diese Konstellation ehemaliger Gauner und ehemalige Edelprostituierte ermitteln gemeinsam, das finde ich dann schon recht vielversprechend für weitere Folgen.
Und der Sprecher Achim Buch, der ist auch vielversprechend, der kann auf jeden Fall gut Berlinern.
Genau, und das muss er ja auch hier können. Er ist ein bisschen zurückhaltender als Cornelius Obonja, der Interpret der Alex Bär-Krimis, die in Wien spielen. Dieser Cornelius Obonja ist wirklich zum Niederknien, wer das noch nicht gehört hat, eine große Empfehlung. Aber auch Achim Buch macht hier seine Sache richtig gut. Er schlüpft genauso gut in arme Ganoven wie reiche Adelige. Insgesamt ist es ein interessanter Auftakt von Berlin-Krimis aus der Gründerzeit. Also ich bin schon auf die nächste Folge gespannt.
Die erste Folge heißt auf jeden Fall Der Häftling von Moabit, Felix Blom. Geschrieben von Alex Bär, gelesen von Achim Buch. Zwei MP3-CDs sind das, mit 9 Stunden und 16 Minuten Hörzeit, eine leicht gekürzte Fassung, die zum Preis von 17 € bei Random House Audio erschienen ist. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und jetzt steigen wir in die Geschichte ein. Mit der Journalistin Vera Weidenbach, die als Reporterin im ARD-Hauptstadtstudio arbeitet, sowohl für Radio als auch für Fernsehen. Und sie hatte ein Anliegen. Wenn man an Weltgeschichte denkt, an die Erfindungen, an die Wissenschaften, an die bildende Kunst, an die Kompositionen in der Musik und überlegt, wer sie geschaffen hat, der denkt in der Regel an Männer. Frauen spielen auf diesem Gebiet kaum eine Rolle. Dagegen hat Vera Weidenbach nun angeschrieben. Das Buch ist jetzt auch als Autorenlesung beim Verlag DAV erschienen. Dorothee Meyer-Karweg, was hat Vera Weidenbach hier recherchiert, zusammengetragen, dokumentiert?
Das ist ein Hörbuch, das in erster Linie Lebensgeschichten von Frauen schildert. Frauen, die wirklich Großartiges geleistet haben, ohne dass dies ausreichend bislang gewürdigt wurde. Sie beschreibt aber auch Gründe, warum Frauen es diesbezüglich schwerer hatten. Und da hören wir gleich mal rein. Die Autorin liest selbst.
Unser kulturelles Gedächtnis ist ein Männergedächtnis. Im doppelten Sinn. Zum einen, weil es überwiegend an Männer erinnert. Zum anderen, weil auch die Kategorien, nach denen darin Anerkennung zugesprochen wird, von Männern festgelegt wurden. Männer haben entschieden, wer ein großer Denker, ein großer Schriftsteller, ein großer Maler genannt wird. Wer groß genug ist, um neue Epochen einzuläuten und Zeiten zu wenden. Frauen, die es bisher in diesen Kanon geschafft haben, schafften das auch, weil Männer über sie sagten, sie schreibe oder denke wie ein Mann. Oder zumindest nicht wie eine Frau. Normalerweise kennen wir die Namen von Frauen in der Geschichte, weil sie Liebhaberinnen, Mitarbeiterinnen oder Musen von Männern waren. Oder wir kennen sie als absolute Ausnahme von der Regel, wie Jeanne d'Arc oder Marie Curie. Solche Ausnahmefrauen haben zwei Funktionen. Auf der einen Seite sollen sie beschwichtigen, wie alle Quotenfrauen. Auf der anderen Seite sind sie so außerordentlich, dass sie nicht mehr normal sein können.
Also darum geht es. Sie will erklären, die Vera Weidenbach, was Frauen Wichtiges geleistet haben und warum so wenig davon bekannt ist. Und dabei konzentriert sich die Autorin auf die westlichen Industrieländer und aufs 19. und 20. Jahrhundert.
Dann wollen wir mal Beispiele hören, Dorothee Meyer-Karweg. Warum zum Beispiel gibt es weniger Erfindungen von Frauen, beziehungsweise warum wissen wir nur von wenigen?
Ja, also was viele von uns natürlich wissen, Mädchen und Frauen wurde in den letzten Jahrhunderten Bildung verweigert bzw. erschwert. Also Frauen war ja zum Beispiel lange schlicht der Besuch von Universitäten versagt. Das ist bekannt. Was ich aber nicht wusste und was viele sicher nicht wussten, ist zum Beispiel dies.
Frauen können Patente Ende des 19. Jahrhunderts für ihre Erfindungen nicht unter ihrem eigenen Namen anmelden, sondern nur unter dem des Ehemanns oder des nächsten männlichen Verwandten. Damit werden Frauen nicht bloß vom finanziellen Erfolg ihrer Ideen ausgeschlossen, sondern können auch nicht mitbestimmen, was mit ihrer Erfindung passieren soll. Sie hat kein Recht, keinen Anspruch und keine Macht über diese Arbeit ihres eigenen Verstandes. Die Folge? Frauen als Erfinderinnen werden nicht gesehen und in der Geschichtserzählung ausgelassen. Ihre Leistungen verschwinden.
Tja, also darüber schreibt Vera Weidenbach mit vielen, vielen Beispielen. Also es werden viele Frauen mit ihren Leistungen genannt. Natürlich auch die vielen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts, die vielfach unter anderem Namen geschrieben haben. Also auf den Roman von Jane Austen stand ja zuerst nur »By a Lady«. Und Vera Weidenbach nennt als einen Grund dafür die Bedeutung des Wortes Genie, lateinisch Genius.
So wurden die persönlichen römischen Schutzgötter von Männern genannt, die vor allem deren Potenz beschützen sollten. Die Vorstellung von der geistigen Kraft, etwas zu erschaffen, ist also eng verbunden mit der Vorstellung biologischer Potenz. Was wir an einem Genie bewundern, dessen Mut, Konventionen einfach beiseite zu wischen und etwas nie Dagewesenes zu schaffen, kann als Zeugung gedeutet werden und bekommt dadurch eine immanent sexuelle Komponente, die mitschwingt, wenn über Künstler und ihr Werk gesprochen wird. Diese Vorstellung der Erschaffung eines Kunstwerks als sexuellen Akt war für Frauen in der Geschichte verhängnisvoll. So konnte ihnen ihr Genie immer negativ ausgelegt werden. Es wurde mit einem Hang zur Promiskuität oder unmoralischem Verhalten gleichgesetzt. Das gilt in allen Bereichen der Kunst, in der Literatur ebenso wie der Malerei oder der Musik.
Das heißt, so die restlose Hingabe an die Kunst oder auch an die Wissenschaft konnte Frauen negativ ausgelegt werden und hatte unter Umständen schwerwiegende soziale Folgen für sie.
Sie sagten, Dorothee Meyer-Karweck, dass Vera Weidenbach nicht nur die Namen nennt und die Leistungen, sondern auch viele Lebensgeschichten selber erzählt. Welche Frauen stellt sie nun genauer vor?
Das sind sehr, sehr viele. Bekanntere Frauen sind dabei und auch unbekanntere. Also das reicht von der Mathematikerin Ada Lovelace über die Bildhauerin und Malerin Camille Claudel, die Filmpionierin Lotte Reiniger, die Kernphysikerin Lise Meitner, die Juristin und Politikerin Elisabeth Selbert und so weiter und so fort. Also das sind unendlich viele Namen eigentlich.
Und wie ist das Hörbuch dann aufgebaut? Werden die Lebensgeschichten nacheinander erzählt?
Vera Weidenbach geht hier chronologisch vor. Das heißt vom 19. ins 20. Jahrhundert bis hin etwa zu den 1980er Jahren. Und diese Chronologie der Ereignisse führt auch dazu, dass sie manche Namen mehrfach nennt. Das heißt, das Buch ist so als Lesebuch geschrieben. Und so muss man es auch als Hörbuch konsumieren, hintereinander weg. Und da setzt ein bisschen meine Kritik an dem Hörbuch. Im Buch kann man sich anhand von Kapiteln trotzdem ganz gut orientieren. Außerdem gibt es da im Anhang auch Quellenangaben. Im Hörbuch gibt es das nicht. Und das ist so meine ewige Rede eigentlich. Man muss sich für ein Hörbuch eine Struktur überlegen. Zumindest ein gutes Booklet mitliefern mit allen Namen, die vorkommen. Hier gibt es aber gar kein Booklet, nur wenige der Frauen werden mit Bild auf dem Hörbuch selber, auf dem Cover abgebildet. Und weil diese oft unbekannteren Frauen ausländische Namen tragen, weiß man nicht immer, wie sie denn genau geschrieben werden. Und so kann man dann auch schlecht selbst im Internet nachrecherchieren. Das ist im Buch natürlich dann einfacher.
Wir hören die Autorin, also Vera Weidenbach, selber sprechen. Auf mich macht sie einen Eindruck, wie dass sie ein bisschen so ihren eigenen Inhalten hinterherjagt, stimmlich. Also für mich ist es nicht richtig komponiert, auch wenn sie jetzt nicht schlecht ist. Aber ja, es ist phasenweise so ein bisschen anstrengend.
Ja, ich finde auch keine eklatanten Fehler, bis mal vielleicht auf eine falsche Namensaussprache, sonst artikuliert sie eigentlich ganz klar, aber so auf lange Sicht finde ich sie auch ein bisschen, ja, ermüdend, sag ich mal. Also da wäre es vielleicht besser gewesen, man hätte eine professionelle Sprecherin verwendet.
Also dann fällt Ihr Fazit nur bedingt positiv aus.
Ja, ich finde wirklich, da müssen sich die Verlage einfach mehr überlegen, um dem Medium Hörbuch gerecht zu werden. Also inhaltlich fand ich das Hörbuch hochinteressant. Ich habe sehr viel erfahren, was ich nicht wusste. Einerseits eben über strukturelle Probleme, die die Frauen hatten, dann über einzelne Lebensgeschichten, also viele kannte ich auch gar nicht. Aber es gibt einige Schwächen in der Umsetzung.
Das hört sich so danach an, als würden Sie jetzt eher zum Buch neigen, als das Hörbuch zu empfehlen.
Ja, ich würde mal sagen, es kommt drauf an. Bei einer langen Autofahrt beispielsweise ist das Hörbuch durchaus dann doch gut konsumierbar. Wer aber mit dem Wissen stärker arbeiten möchte, also in Studium, Schule oder Beruf, dem würde ich dann doch eher das Buch empfehlen, zumal das Hörbuch eben auch ein bisschen gekürzt ist.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Vera Weidenbach, die unerzählte Geschichte, wie Frauen die moderne Welt erschufen und warum wir sie nicht kennen. Das ist eine Autorinnenlesung, eine MP3-CD, 8 Stunden 44 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro bei DAV erschienen. Und das Buch, das hat Dorothee Meyer-Karweg ja auch hier ins Spiel gebracht, aus guten Gründen, das ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und wir kommen jetzt zum Kinder- und Jugendhörbuch, diesmal eines für Kinder ab 8 Jahren. Die Helden sind durchaus bekannt. Es ist die Geschichte von Rico und Oskar vom Autor Andreas Steinhöfel. Der Mann ist vielfach ausgezeichnet, bekannt auch für seine Kinderbücher, die er am liebsten gleich selbst für das Hörbuch einspricht. So geschah das auch schon mit dem Buch Rico, Oskar und das Mistverständnis. Als Autorenlesung ist dieses Hörbuch schon vor 2 Jahren erschienen, aber nun ist es gerade auch als Hörspiel auf den Markt gekommen. Produziert wurde das vom WDR. Dorothee Meyer-Karweg, ich erinnere mich, dass es bei dieser Geschichte um einen Streit zwischen Oskar und Rico geht.
Ja, so ist es. Rico und Oskar verkrachen sich. Und das, obwohl der hochbegabte Oskar und der tiefbegabte Rico doch schon so lang und so eng befreundet sind.
Was genau ist passiert?
Rico und Oskar haben ja vor einiger Zeit ein paar Kinder auf einem Spielplatz, so eine Art Trümmergrundstück, kennengelernt in Berlin. Und nun hat sich Rico in eines der Mädchen verliebt, in Sarah. Und der hochbegabte Oskar ist daraufhin eifersüchtig und darauf hat Rico wiederum keine Lust und macht nunmehr allein bzw. geht ohne Oskar zu den anderen Kindern auf den Spielplatz und dort wundert er sich über ein paar Erwachsene, die dort rumlaufen. Und dazu hören wir den ersten Ausschnitt aus dem Hörspiel Rico, Oskar und das Mistverständnis.
Was machen denn die Typen da hinten auf unserem Spielplatz?
Die vermessen ja alles. Vermessen? Das ganze Grundstück.
Warum das denn?
Keine Ahnung. Das versucht Sumin gerade bei der Eigentümerin rauszukriegen.
Da stand eine rote Frau.
Oh oh.
Sie trug einen blutroten Mantel und ein blutrotes Halstuch. Mein Mund fühlte sich plötzlich ganz trocken an. Dracula, habe ich gedacht. Dracula.
Sumin kommt schon wieder zurück.
Und wenn sie Sumin gleich an den Hals gegangen wäre für ein zweites Frühstück... Das hätte mich nicht gewundert.
Leute, der Spielplatz wird verkauft. Alles wird abgerissen. Schatten wird gefällt.
Ach, nein.
Hier kommt ein großes Haus hin mit 5 Stockwerken.
Nein. Das ist doch ein Witz, oder?
Wann soll es denn losgehen?
Noch dieses Jahr.
Also der Spielplatz soll bebaut werden und das ist natürlich schlimm für die Kinder.
Da war, glaube ich, so ein Signalgeräusch zu hören. Bingo-Kugeln, die klingeln in Ricos Kopf, oder wie ist das gemeint?
Genau so ist es. Immer wenn Rico aufgeregt ist oder etwas nicht so richtig versteht, hat er das Gefühl, Bingo-Kugeln würden in seinem Kopf rotieren. Und dafür hat sich Judith Lorenz, ihre Regisseurin und Bearbeiterin, so ein wiederkehrendes Geräusch ausgedacht. Und das erinnert wirklich an Bingo-Kugeln oder so Klicker. Der Fall ist übrigens so kompliziert, dass ich auch manchmal das Gefühl hatte, Bingo-Kugeln im Kopf zu haben.
Was ja dann ungewöhnlich ist für ein Kinderhörbuch, dass es eine komplizierte Geschichte ist. Wieso genau?
Also die Kinder wollen ja verhindern, dass der Spielplatz bebaut wird. Und dazu müssen sie klären, wem der Spielplatz eigentlich gehört, also das Grundstück. Und die Verwandtschafts- und Besitzverhältnisse sind doch schon ein bisschen kompliziert. Und es wird auch ziemlich getrickst und getäuscht. Und das ist wirklich ein bisschen anspruchsvoll konstruiert von Andreas Steinhöfel.
Finde ich ja nicht schlecht, wenn da ein bisschen die Realität, die komplexe Realität auch abgebildet wird. Mhm. Wie geht es denn mit dem Missverständnis zwischen Rico und Oskar weiter?
Erstmal, ja, das ist ein wunderbares Wort, weil so ein Missverständnis wirklich Mist ist. Oskar möchte seinen Freund eben nicht gern mit Sarah teilen. Und das führt dazu, dass er besonders wehleidig tut, sich angeblich ein Bein verknackst hat und einen Asthmaanfall bekommt. Alles, damit sich Rico um ihn kümmert. Und Rico macht sich wirklich erstmal Sorgen, ist dann aber auch leicht genervt. Und als er wegen des Spielplatzes mit Sarah was recherchiert hat und nicht mit Oskar, kommt es zum Streit.
Elender Verräter.
Dann ist ja kein Wunder, dass ihr nichts erreicht habt. Mit dieser Tussi dabei?
Was?
Ja, die Künstlerin und der Tiefbegabte. Tolle Kombi.
Ja, hätte ich lieber einen Lügner wie dich mitnehmen sollen.
Wann habe ich bitte gelogen?
Mann, du lügst immer, nur um zu bekommen, was du willst. Bei Frau Bassewitz mit dem Asthma und dass du kein Fleisch magst. Das war alles nur gelogen, damit du wieder bekommst, was du willst. Aber das ist gar nicht so schlimm. Das Schlimmste, was du gemacht hast, dass du gesagt hast, du hättest dein doofes Bein verknackst. Ich mache mir Sorgen um dich und denke, dass du dir vielleicht deinen Fuß richtig doll verknackst hast. Und dann finde ich raus, dass es alles nur gespielt war. Weil du wieder
das
bekommen
möchtest, was
du
willst.
Natürlich stimmt das. Und wenn du mich und meine Sarah halt nicht magst, weil du nur eifersüchtig auf sie bist, dann kannst du von mir aus halt platzen.
Ja, wenn ich so schrecklich bin, dann geh doch, du Sonderschüler. Hau ab zu deiner Sarah, du Idiot.
Beide sind geknickt über ihren Streit, aber es dauert, bis sie wieder aufeinander zugehen, da jeder glaubt, der andere müsse den ersten Schritt tun. So ist es eben. Und so recherchieren sie dann auch getrennt voneinander wegen des Spielplatzes. Und die Recherche führt sogar nach Hessen, nach Bad Wildungen und Umgebung. Und meine Lieblingsfigur in dieser ganzen Reihe, also neben diesen beiden Hauptdarstellern, Frau Darling, ist auch wieder dabei. Und am Schluss arbeiten Rico und Oskar endlich wieder zusammen und können den Spielplatz natürlich auch retten.
So, jetzt haben wir ein paar Klangbeispiele gehört, können feststellen, das ist munter produziert mit untermalender Musik, mit Geräuschen. Also das, was man sich auch erwarten darf bei einem Kinderhörspiel. Am Ende auch so richtig kommt Dynamik rein durch die Musik. Wie gefällt Ihnen diese ganze Komposition?
Ich finde schon, dass Judith Lorenz das alles sehr gut arrangiert und abgestimmt hat. Sie ist ja 1974 in Berlin geboren, hat Germanistik und Hispanistik studiert und dann Hörspielregie gelernt, unter anderem beim Südwestrundfunk. Und ja, es ist immer eine besondere Herausforderung, mit Kindern zu arbeiten. Und ich finde, das hat sie wirklich gut hinbekommen. Die klingen recht natürlich. Und die Hauptfiguren sind ja Jeremias Matschke, der spielt den Rico, und Marty Kaminski, der spielt den Oskar. Und da Rico und Oskar getrennt recherchieren, hat sich die Regisseurin entschieden, sie beide auch als Erzähler auftauchen zu lassen. Das ist dann ein bisschen anders als im Buch, das komplett aus der Sicht von Rico geschrieben ist.
Das ist ja auch gut so, wenn das Hörspiel sich nochmal als autonom darstellt und zeigt und damit dann auch, jedenfalls schließe ich das aus Ihren Aussagen, dann neben der Lesung sehr, sehr gut bestehen kann.
Ja, unbedingt. Wobei mir die Autorenlesung von Andreas Steinhöfel auch immer sehr gut gefällt. Und ich denke, Kinder werden auch beides lieben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der die Geschichte im Buch gelesen hat, das gerne auch nochmal als Hörspiel zu hören bekommen möchte oder eben auch als Lesung. Da sind Kinder, die können das auch dreimal lesen, und hören und wie auch immer genießen.
Immer gut, wenn es eine Option mehr gibt.
Genau.
Es ging in den vergangenen Minuten um Andreas Steinhöfel, Rico, Oskar und das Missverständnis. Das Hörspiel zu diesem Buch mit Jeremias Matschke, Matti Kaminski, Dagmar Biener und Toni Auguste Lorenz und vielen anderen. In der Bearbeitung unter Regie von Judith Lorenz. Zwei CDs sind das, 1 Stunde 42 Minuten Hörzeit. 13 Euro kosten die beiden CDs. Die Altersempfehlung lautet hier ab 8 Jahren. Und das Hörbuch ist bei Hörbuch Hamburg, Silberfisch erschienen, eine Produktion des WDR. Ja, ist das. Von der Hörbuchzeit verabschieden sich für heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.